Gespenster Podcast. Eine Psycho-Thriller-Serie über schwierige Gefühle. Teil 2: Schule der Angst.
kritisiert zu werden, das finde ich irgendwie, muss man ja irgendwie auch, aber davor habe ich halt Angst, was falsch zu machen, weil wenn ich was falsch mache, dann habe ich so ein komisches Gefühl. Naja, das Problem ist halt, dann werde ich halt traurig und wütend irgendwie auch und ich probiere das halt zu bessern, aber es ist ziemlich schwierig. Einmal, das war in der ersten Klasse, da hatten wir alle so ein bisschen Angst vor Sport. Das war die erste Sportstunde. Und dann haben andere sich nicht getraut, das zu sagen. Und dann habe ich vor der ganzen Klasse gesagt, dass wir ein bisschen Angst haben. Die Lehrerin fand das ganz gut. Und die hat mir das dann auch in der zweiten Klasse nochmal gesagt. Als Lob quasi.
Das hat Emilius Silbermann gesagt. Er ist Schüler der dritten Klasse einer Grundschule in Berlin-Neukölln und wir konnten ihn mit Maske im gemütlichen Familienwohnzimmer sprechen.
Medat Al-Dabal ist ein Tänzer und Performancekünstler, der ursprünglich aus Syrien kommt und der in seinen Bühnenstücken Teile seiner eigenen Geschichte performt. Er hat die Zeit vor dem Krieg in Syrien, Flucht und nun einen neuen Alltag in Deutschland kennengelernt. Wir haben ihn gefragt, wie sich Ängste aufgrund verschiedener äußerer Lebensumstände verändern.
It's different. It's in the beginning I had a different fear actually from life. My biggest fear was not to get married to the girl that I love. And because we had this multi-religion groups in Syria, and our religion and her religion is not fitting together. So it was a big challenge to try to keep this relationship and try to fight for it. So I had this biggest fear that in the end, I might arrive at a situation that we say to both sides, just leave us alone, we will continue our life together. But I was really afraid that we will not be acceptable in the community and our kids, they will not be acceptable. But then the war came, we separated and it became not fear anymore. It became, it's okay, it's normal. The fear became that I don't want to get hurt and not continue my career as a dancer. Example, if I have an explosion next to me and my leg went away or something happened and then I'm not able to dance, I will be like, how we say it? I will be like, I need help. I can't work. I can't get my own money. And this was terrifying me. It was like, no, if something will happen, even I die or nothing happened to me. So I can keep continuing my art, my dance, and continuing earning money and supporting the family.
And how was it when you were fleeing from the war in the very moment of trying to escape?
Actually, in this period of time, I had no fear at all. The only things I had in my mind is hope. I had so much hope. I was like, even I arrive to my destiny, to a European country, and I start a new life, and I build my career and live totally well, or I die, I don't mind. I'm happy. At least I have tried.
And now, as for now, do you still have fears or new fears?
Of course.
You stay with the hope.
I mean, hope always, but of course now, those days I can say lately, my biggest fear is to not be able to continue working by my own self. And I had to go back to get support from the government because I don't want that. I'm happy that I'm able to support myself and my family. So I'm a bit afraid that this is not going to continue like this.
To lose your independence.
Exactly. That's the perfect words, exactly. To lose my independence.
Anna-Lena Gödde und Anna Konst haben beide letztes Jahr Abi gemacht und werden jetzt Schauspiel bzw. Mode studieren. In unserer ersten Podcast-Folge haben sie darüber gesprochen, wie die Covid-19-Pandemie Ängste und negative Gefühle ihrer Generation verstärkt habe. Jetzt hören wir einen Auszug aus einem Gespräch mit den beiden über ihren Umgang mit der Zukunft in einer ungewiss gewordenen Welt.
Ich kann irgendwie immer nur so ein paar Monate in die Zukunft blicken, was das angeht, weil ich sonst viel zu große Angst bekomme. Also ich erlaube mir das gar nicht so richtig, dass ich überlege, okay, realistisch gesehen, wie lange dauert das noch? Weil ich weiß noch, im letzten Frühjahr hatte ich schon so ein YouTube-Video gesehen von MyLab, wo gesagt wurde, das wird jetzt mindestens noch bis nächstes Frühjahr dauern. Und ich wusste, ich hatte es in meinem Kopf, aber ich habe einfach nur versucht, das so irgendwie auszublenden, mir immer nur zu sagen, okay, noch vielleicht noch 3 Monate. Und ich sage mir immer, dieses noch 3 Monate, weil 3 Monate wirkt schaffbar. Ja, das heißt, ich versuche eher das so, also ich erlaube mir nicht so groß zu denken, weil ich habe Angst sonst, was passiert bei mir.
Ich hatte vor allem am Anfang zur Corona-Pandemie, also vor einem Jahr ungefähr, viele Ängste, weil meine Oma ist zum Beispiel wirklich direkt mal im ersten Corona-Monat an Corona gestorben. Und das war ja eine prägende Erfahrung, weil in meinem Kopf war es eigentlich, naja, wir befanden uns mitten unserer Abi-Motto-Woche und Abi-Prüfungen und gleich geht's los und eigentlich alles war Party und toll. Und auf einmal kam das mit Corona und ich wollte das gar nicht glauben. Und auf einmal habe ich gehört, meine Oma wird daran jetzt wahrscheinlich sterben. Und das war schon ziemlich krass für mich. Und da habe ich auch gemerkt, okay, das ist doch größer, als ich dachte. Das hat mich dann am Anfang sehr runtergezogen. Aber ich würde sagen, dass ich mittlerweile mich nicht mehr so sehr auf solche Sachen vertiefen will, weil es mir ansonsten zu schlecht damit geht und mich dann eher noch mehr ausbremst in meinem Alltag und mir noch weniger Motivation gibt, irgendwas zu machen.
Das war auch für mich ein Moment mit deiner Oma, glaube ich, so der mich am allermeisten geprägt oder getroffen hat, weil es so nah war einfach, obwohl ich jetzt deine Oma nicht besonders gut kannte, aber dich halt. Und man fühlt sich auch immer so wahnsinnig sicher, so gerade hier in Deutschland, so in der Situation, wo wir sind, das ist alles irgendwie immer so, ich hatte auch immer so dieses, alles wird gut, so, es ist eigentlich alles okay und klar, das ist jetzt nicht im ganz privat-persönlichen, aber so ganz groß, alles mögliche politische, was passiert, betrifft ganz selten einen, finde ich so ganz im sehr, sehr kleinen privaten, persönlichen. Also es ist immer alles, obwohl man weiß, was alles passiert, obwohl man es nachher auch sieht, weiß nicht, fühlt man sich, finde ich, also ich auf jeden Fall für mich sehr oft sicher.
So, also und dieses jetzt westliche Blasengefühl, von ja, dem ihr eigentlich schon gesprochen habt.
Genau, dieses westliche Blasengefühl. Also ja, und das ist dann einfach plötzlich so ein bisschen ins Wanken geraten.
Wenn ihr jetzt in euer Umfeld schaut, was sind da so in eurem Freundeskreis, Freundinnenkreis, was sind denn da dann so die dominanten Themen?
Das hat ganz viel mit Zukunft zu tun und alle versuchen, also ich habe das Gefühl, wir leben gerade im Moment in so einem Stop and Go, in so einem Stau gefühlt, wo man immer wieder anläuft und was versucht zu machen und dann wird man doch wieder gestoppt, entweder durch sich selbst oder halt durch Corona. Und das merke ich auch in meinem Umfeld bei meinen Freunden oder Bekannten, die jetzt auch gerade Abi machen oder letztes Jahr Abi gemacht haben oder jetzt anfangen zu studieren. Alle sind sich nie so ganz sicher, weil es irgendwie nie, es fühlt sich halt nicht vollständig an, weil wir unser Leben im Moment so nicht komplett leben können, wie wir es eigentlich wollen. Ich würde es vielleicht ein bisschen so beschreiben, wir standen alle, sag ich mal, auf so einem Sprungbrett, sag ich mal. Also, und wir waren alle bereit abzuspringen, aber stehen wir da noch und warten, bis es endlich losgeht.
love to control you. Let the weeps from stone's sacred walls cry out our lunacy.
Niko Lunic ist Schauspieler am Berliner Ensemble und dafür bekannt, auch problematische Charaktere in sehr glaubwürdiger Art auf die Bühne zu bringen. Er spricht mit uns über Videocall aus seinem Berliner Wohnzimmer heraus. Niko Lunic, Sie spielen auf der Bühne Leute wie Xerxes, den Fürsten Myschkin oder Oskar Mazerat aus der Blechtrommel. Leute, die Sie vermutlich nicht so gerne selber wären. Natürlich ist es die Kunst des Schauspielers, sich in jede Rolle verwandeln zu können. Aber gibt es auch so etwas wie die Angst vor dem Überspringen der Rolle? Gerade wenn man sehr unangenehme oder psychisch labile Charaktere spielt, greifen die psychologischen Strukturen also manchmal über, beziehungsweise wie geht man dann damit um?
Naja, das ist von Rolle zu Rolle natürlich unterschiedlich und ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, in welchem Lebensstadium oder in wie es man sich befindet oder wie es einem in dem Zeitraum, in dem man gerade diese Rolle probt oder sich mit solchen Charakteren beschäftigt, wie man sich in diesem Stadium gerade fühlt. Also wenn man jetzt gerade gut konstituiert ist und im privaten, nicht schauspielerischen Leben ganz gut beieinander ist, gelingt das leichter. Und es gibt Zeiten, wo es mir nicht so gut geht und dann gelingt so eine Abgrenzung natürlich schwieriger. Es ist natürlich auch ein bisschen das Wesen oder das Wesen einer guten Schauspielausbildung, dass man es schafft, und zu unterscheiden zwischen Privat und zwischen Bühne. Das machen oft SchauspielerInnen natürlich noch falsch oder denen gelingt es noch schlechter, so eine Distanz einzunehmen und sie denken dann immer, es würde um sie gehen, aber letztlich geht es ja um das, um eine Figur, mit der man sich beschäftigt. Klar, das Spannendste ist natürlich immer die Hochzeit zwischen mir und der Figur. Und klar ist auch, es gelingt einem nicht, einen spannenden Theaterabend zu machen, wenn man nur am Strand steht. Man muss schon auch ein bisschen rausschwimmen, so da, wo die Tiefe beginnt, da, wo es gefährlich wird. Aber mit den Jahren im Beruf und mit eigentlich einer gesunden privaten Psychohygiene, wenn ich das mal so sagen kann, gelingt es mir eigentlich schon, Abstand zu nehmen zu diesen Figuren. Ich muss aber auch da mich schon wieder revidieren ein bisschen, weil wenn Sie jetzt mich auf die Blechtrommel ansprechen, ist das schon ein Abend, der 2 Stunden lang geht und der wirklich, dadurch, dass es ein Monolog ist, echt ans Eingemachte geht. Und das braucht schon 1-2 Tage, um dann wieder komplett aus dem Körper zu verschwinden.
Und ist das okay? Gehört das zum Ehrgeiz der Profession, mit dem Ablegen einer Rolle alleine zu sein? Oder könnten Sie sich dafür eine Art Begleitung vorstellen?
Das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil das fragen mich Freunde oft, gerade wenn wir uns über sowas unterhalten, warum wir eigentlich damit so allein gelassen werden. Ich fände das toll, wenn es dafür irgendeine Form von Begleitung gäbe. Natürlich versuchen wir uns als Kollegen, Kolleginnen irgendwie da gegenseitig zu begleiten. Das ist allerdings aber auch nicht eine Begleitung, die ich meiner Partnerin auferlegen möchte, weil es natürlich gerade für die Leute, die ein Leben mit einem teilen, ein total seltsamer Vorgang ist, dass man in einen Theaterabend hineingeht, also man verabschiedet sich zu Hause und kommt irgendwie verändert zurück. Und das ist aber eine Arbeit, die will ich meiner Partnerin nicht auferlegen, dass ich dann darüber reden muss mit ihr, was mit ihr an dem Abend passiert ist. Weil es ist ja nicht, dass es einmal die Woche passiert, es passiert ja 4-mal die Woche. Und irgendwie rückt mich das so seltsam in den Fokus oder macht so einen Schauplatz in der Partnerschaft auf. Das will ich nicht. Also da versuche ich irgendwie, ob ich jetzt 3-4 Mal ins Haus gehe oder nochmal in die Kantine gehe oder noch ein bisschen allein bleibe, das ist dann ganz unterschiedlich. Aber ich finde auch nochmal interessant zu gucken, was macht das auch mit den Partnern und Partnerinnen von Schauspielern.
Anna Nowitzka ist Psychologin, Choreografin und Traumforscherin und zurzeit für ein Kunstprojekt auf dem Land in Kenia.
Anna, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine unbewältigte Angst zu einem Albtraum wird und welche Möglichkeiten gibt es dann vielleicht damit umzugehen?
Wenn wir eine Emotion erfahren, wenn etwas uns in so wie wache Leben bewegt, emotional bewegt, es kann auch so wie positiv in Strichzeit schnellen oder negativ bewegt, dann es ist die Möglichkeit gibt, dass diese Erfahrung in unsere Träume dann wiederholt ist oder es weiter thematisiert. Und das passiert, weil Emotionen, so wie Emotion, die einfach bewegen uns, die bringen uns in Bewegung. Und das ist beide so wie Angst und auch zum Beispiel Wut. Die beide würden uns bewegen und die würden dann, also was in Wirklichkeit oder, weil Träume sind auch Wirklichkeit, aber was in die wahre Realität passiert, dann würde dann später, wenn wir schlafen, verarbeitet. Und darum oft ist es so, dass wenn wir zum Beispiel in einer Situation sind, die uns Angst gibt, dann würden wir diese Situation in unsere Träume auch erfahren. Aber nicht nur, um das zu wiederholen, aber wirklich zu verarbeiten und jede solche Traum eine Möglichkeit ist, mit dieser Situation umzugehen und eine Lösung zu finden. Weil wenn wir träumen, dann wir kommen mit unserer Unterbewusst, mit unserem innerlichen Prozess in Dialog und wir als Schöpfer, als kreative Menschen, also Menschen, die kreative Kapazität haben und Kapazität haben, die Situation zu verändern. Zum Beispiel, wenn ich träume, dass jemand mir folgt, und ich laufe immer weg Ich fliehe immer, weil ich Angst habe. Es gibt die Möglichkeit, in den Traum sich aufzuwachen und dann gucken, wer folgt mir? Welcher Teil von mir selbst folgt mir? Und was diese Figur, diese Person, dieses Charakter will? Wenn ich in Dialog mit diesem Teil von mir komme, dann kann ich etwas Neues lernen und meine Perspektive verbreiten und eine Lösung finden, eine Möglichkeit finden, um diese Angst zu loslassen.
Wie schaffe ich das denn im Traum, mich umzudrehen? Wo ist da der Knopf?
Das muss geübt werden. Das ist eine Praxis. Das kann zum Beispiel in unserer Schule, in der Praxis, wir haben unterschiedliche Übungen, die man in Wach, wenn man wach ist, tun kann. Und dann diese Übungen ein neues Muster kreieren. Also ein neuer Weg, wo man Verantwortlichkeit nimmt. Und wenn man antwortet und nicht nur reagiert. Und das muss geübt werden, bevor man einschläft.
Wie ist es denn jetzt, wenn hinter Träumen, hinter Albträumen reale Ängste stehen, für die es eigentlich keine Lösung gibt, weil sie von zu starken existenziellen Situationen ausgehen, also Leute, die ganz furchtbare Situationen miterlebt haben. Gibt es da noch eine Art Übung, wie ich das im Traum weiterverarbeiten kann, oder ist das dann nur noch therapeutisch zu lösen?
Ja, in dem Sinne, weil ich sage, das ist ein längerer Prozess, aber es hängt wirklich von einer, also von der konkreten Person ab. Aber man kann das verarbeiten, weil wir können nicht, was in der Vergangenheit passiert hat, verändern. Aber wir haben die Möglichkeit, die emotionale, so wie Bagage, diese Gewicht, die in dieser Situation akkumuliert ist, wir haben die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Wir können auch unsere Perspektive für diese Situation zu verändern. Zum Beispiel manchmal in solche traumatischen Situationen, es gibt Erfahrungen, es gibt, ja, wenn es zum Beispiel um ein Lebensgefähr geht, ja, es gibt diese Kombination, ich bin zum Beispiel zufrieden, also ich bin sehr dankbar, dass ich lebendig bin. Aber ich fühle mich schuldig, weil alle anderen Leute haben gestorben. Ich fühle mich schuldig, weil ich zum Beispiel nicht helfen konnte und so weiter und so weiter. Und das am Anfang, das ist alles zusammen verbunden und im Körper verwurzelt. Und es geht um das, ich weiß nicht auf Deutsch zu sagen, aber das ist wie Tohu Wabohu. Und dann man organisiert das alles. Man sieht unterschiedliche Perspektiven, man versucht, die Emotionen zu verarbeiten und diese Energie zurück in den Fluss, diese fließende Teil des Körpers zu bringen. Und es ist möglich.
Funktioniert das denn alles immer über die Konfrontation, also das heißt das Hingucken, Hinsehen, oder gibt es auch die Möglichkeit, mal nicht hinzusehen, also sich bewusst zu entscheiden, wegzugucken?
Also es geht zum Beispiel, wenn es gibt eine Situation, die für mich in meinem Leben sehr schwer war, es geht, man muss das in Augen schauen. Vielleicht brauche ich nicht die Person, die gegen mich Gewalt benutzt, in meine Augen. Also ich muss mich so wie konfrontieren, ich muss das sehen, what it is, you know, I have to see what it is. Ich muss sehen, was das genau ist. Aber um das, um diese Situation anschauen zu können, man muss auch aufgebaut werden. Wir müssen auch zum Beispiel die Person verstärken. Es gibt Werkzeuge, um eine Person zu verstärken, um eine zum Beispiel also Verwurzelung zu bauen, Individualität, selbstbewusst. Also es gibt unterschiedliche Übungen, die wir gleichzeitig machen müssen, um dann später, wenn die Person stärker ist, die Situation angucken zu können. Man kann nicht weitergehen, ohne die Situation zu sehen.
Susie Kerlick ist Kampfkünstlerin und Gründerin von Pretty Deadly Self-Defense, ein Selbstverteidigungsprogramm, das speziell für Frauen entwickelt wurde. 2000 wurde sie in ihrer damaligen Wohnung in Los Angeles von einem Fremden attackiert. Wir haben Susie gefragt, die mittlerweile in Moabit wohnt, wie sie nach der Attacke mit ihrer Angst umgegangen ist und wie sie auf Grundlage davon Mittel entwickelt hat, um Frauen in Gefahrensituationen zu unterstützen. Mit Pretty Deadly Self-Defense möchte Susie Frauen die Angst nehmen, die von den Assoziationen zu dem Wort Selbstverteidigung ausgelöst werden können.
The way that I overcame it was, I mean, the first thing I did was go to therapy. Because I come from a middle-class educated background where therapy is like a normal thing. So I knew that that was available to me, and that was my first response was, I need some therapy. I can't handle this by myself. And then the second response was to enroll in martial arts. When I thought about what had happened to me, it kind of plays on a loop. As I was replaying that loop in my mind, I noticed that I couldn't control my body in that moment. I just reacted. And I felt like my reactions and my movements were useless. And I thought, if I can't control my body, then I want to train my body so that every move it makes naturally, when I can't control it, will be as devastating as possible. And to me, that meant martial arts. One of the most profound ways that it helped me get over fear, though, was to learn how to trust my body, not only in the techniques that I was learning, but also to learn how my body actually did help me, even when I didn't think it did. So I had a safe space to go back and really examine my own behavior in that attack, you know, meaning trying to protect myself or trying to move or whatever it was I was trying to do. And even though they didn't look like cool defensive moves, they were. But it took me a long time to be able to recognize that. And that was probably one of the most profound ways that helped me, I don't want to say get over the attack, because no one ever really gets over trauma, but you work through it, find ways to live with it, and you find ways to let parts of it go so that it doesn't dominate your life. I was attacked towards the end of the week, like late Wednesday night, early Thursday morning. And the first thing I knew that I needed was therapy, but it was just before the weekend, and there were no therapists who had any appointments available until Monday. So I had to wait until Monday. And what happens when you experience trauma is your brain replays that trauma over and over and over again, mainly just because it's looking for a place to file it. You know, trauma is something that it's an experience you have no context for, and that's what causes the trauma. So whether it's violent or nonviolent, it's just too new for your brain to deal with. So my brain was replaying this trauma over the weekend, which was torture because I had just lived the trauma. And then it's like I had to relive it, you know, on this trauma loop. And it was so torturous that at some point I felt like, you know, I want to kill myself just to make this stop. It was horrifying the first time, and it's horrifying every time after. And I'm desperate for it to stop. I want to kill myself. But then I thought, well, don't, because, you know, it's Saturday afternoon and you just have to make it to Monday to get to the therapist. But right after that thought, I thought about all the women in Los Angeles, where I was living at the time and where I had been attacked, who weren't going to make it through the weekend, who've experienced something like that and who maybe didn't have health insurance and couldn't afford therapy, or came from a community where therapy was something to be embarrassed about, or came from a community where violence against women is considered normal or can't be talked about, or who came from another country and are living in the United States, but don't read English, so they can't read the billboards or look for the help that they need because they don't know the language, they don't know how to read it, or they don't even know what questions to ask. So I thought about all of those women who, every single time someone experiences that kind of violence, their brains were doing the same thing as mine were, and how many women didn't have the community, the family support and the friend support and the healthcare support that I had, and how many women just never make it through that weekend. So I created Pretty Deadly for them, because it really made me angry to know that the man that tried to kill me, he obviously didn't kill me in that moment when he came to do it. But if I didn't have all this other stuff, you know, if I didn't have a supportive family and friends and a place to go and therapy and a job that understood, he would have killed me. You know, maybe not in that moment in my home, I would have killed myself. When we don't deal with fear, then that fear lives inside of us, and it usually starts to change shape. And it starts to corrode. It becomes acidic. It starts eating away at our ability to communicate what we need, because we're not allowed to talk about what we need, which is consolation for our fear and comfort. And then that fear becomes an obstacle, and we have a harder time connecting with the world around us, especially with other people.
We'll be right back.
Wie gehen eigentlich andere Lebewesen mit Angst um? Zum Beispiel Bäume. Im ersten Podcast zum Thema haben wir festgehalten, dass die Grundmuster von Angstäußerungen zusammengefasst in die Begriffe Flight, Fight, Freeze sowohl Menschen wie Tiere betreffen. Auf Pflanzen lassen sich diese Muster nicht übertragen. Lässt sich aber vielleicht trotzdem von einer Angst der Bäume sprechen? Und wenn ja, wie? Solveig Nitzke ist Mitarbeiterin an der Professur für Medienwissenschaft und Neue Deutsche Literatur an der TU Dresden. Sie hat sich unter anderem intensiv mit dem Tunguska-Ereignis in Sibirien im Jahr 1908 beschäftigt, einer bis heute nicht gänzlich geklärten Katastrophe, bei der 60 Millionen Bäume umkamen. Zu ihren Forschungsinteressen gehören Klimakatastrophe und auch Science Fiction. Da Bäume bzw. das Sterben von Bäumen in Bezug auf die Zukunftsangst von Menschen eine große Rolle spielen, haben wir Solveig Nitzke gefragt, wie es andersrum ist. Gibt es eine Zukunftsangst der Bäume?
Die kurze Antwort ist nein, weil Bäume dafür ein Konzept von Zukunft bräuchten. Und wenn man sich die Geschichte des Konzeptes Zukunft anguckt, dann ist das ja auch was, was Menschen noch gar nicht so lange haben. Also zumindest, wenn man Zukunft in diesem Sinne von einer Zeitform, auf die man hinplanen kann, die man prognostiziert, die man mit Kulturtechniken versucht einzuhegen, versteht. Bei Bäumen, und hier ist sicherlich Emanuele Kocher, der Pflanzenphilosoph, ein guter Gewährsmann, leben ja anders in Zeit und Raum, als es Menschen betrachten. Also wir neigen dazu, an Bäumen unsere Vergangenheit und Zukunft zu messen, also Stichwort Nachhaltigkeit. Man pflanzt ja einen Baum nie für sich selbst, sondern immer für die Generationen, die danach kommen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Zugang zu dieser Frage. Wenn man Angst jetzt als etwas versteht, das biologisch ist, und das nämlich, Entschuldigung, es kommen so viele Referenzen, ich liefere die gerne alle nach, von Jens Söntgen, der ein Essay geschrieben hat, der Ökologie der Angst hat, der zitiert an vielen Stellen eben diese Forschung, dass Angst etwas ist, was biologisch ist. Das heißt, dass es etwas ist, was Tiere auch beanspruchen dürfen oder auch müssen, damit man es überhaupt verstehen kann. Also man sieht, Flucht ist so ein Merkmal oder eben bestimmte Reaktionen im Gesicht und so weiter und so fort. Das alles ist natürlich was, was man an Bäumen nicht findet. Wenn man jetzt diese, was Sie auch schon angesprochen haben, diese Baumverhaltensweisen, also dass Bäume überhaupt Verhalten haben können, ist ja schon eine ganz neue und im Grunde auch skandalöse Feststellung, dass sie sich zum Beispiel gegenseitig warnen, wenn Fressfeinde kommen, und dann werden irgendwie die Blätter bitter gemacht, weil man sozusagen mit dem Wind diese verschiedenen Botenstoffe aussenden kann. Ich glaube trotzdem, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, bei Bäumen und bei Pflanzen insgesamt von Angst zu sprechen. Und auch dann eben nicht von Zukunftsangst, weil die Richtung, glaube ich, eine andere ist. Zukunftsangst impliziert ja auch, dass man aufgrund einer angenommenen oder in eine vorgestellte Zukunft projizierten Erwartung Handlungen in der Gegenwart vornimmt. Und ich glaube, bei Bäumen oder bei Pflanzen insgesamt ist ja sozusagen dieses Herstellen von Zukunft das Prinzip, nach dem sie funktionieren. Also das Wachsen, also die Photosynthese zu betreiben und so weiter. Und ich habe da jetzt schon eine Weile drüber nachgedacht und frage mich, ob da der Begriff der Sorge nicht viel eher derjenige ist, mit dem man verstehen kann, wie Pflanzen Zukunftsverhältnisse aufbauen. Es gibt ja nicht nur diese Geschichten eben davon, wie Bäume sich gegenseitig vor den Giraffen warnen, sondern, also Akazien in dem Fall vor allem, sondern eben auch die durch vor allem Peter Wohlleben sehr populär gewordene Vorstellung, dass Bäume in Gemeinschaften leben, die sich umeinander kümmern, ja, wo dann eben auch Familienbeziehungen bestehen. Das finde ich, kann ich gleich schon mal dazu sagen, eine relativ problematische Vorstellung, weil auch Familie ja ein ziemlich neues Konzept ist. Aber Suzanne Simard, die Forstökologin, von der diese Forschung stammt, die das überhaupt erst beschreibbar gemacht haben, wie Bäume durch Symbiosen mit im Boden befindlichen Pilzen, den sogenannten Mykorrhiza, also wo man Baumwurzel und Pilz überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden können, Beziehungen aufbauen, die dieses sogenannte Wood Wide Web eben erzeugen. Und Suzanne Simard ist in der Hinsicht ganz interessant, weil sie so eine Art Metaphernwechsel durchgemacht hat in ihrer Forschung. Sie sprach am Anfang eben von den Hubs, also von den Knotenpunkten in einem Netzwerk, eher eine technische Metapher, und ging dann irgendwann dazu über, von einem Mother Tree zu sprechen. Und das ist sozusagen das, was ich jetzt beobachten kann. Und Mutterbäume. Ihr Buch mit diesem Titel erscheint jetzt auch bald. Ich bin sehr gespannt. Kommen natürlich mit allerlei menschlichem Ballast daher. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, Mutterbäume kümmern sich um ihren Nachwuchs, ganz buchstäblich, indem sie zum Beispiel Zucker über diese mykorrhizalen Verbindungen verteilen. Ja, und sie verteilen die eher an die Bäume, die ihnen mehr oder weniger nah sind oder nicht. Und diese Beziehung jetzt sozusagen in menschlichen Konzepten zu beschreiben, hat einerseits den Vorteil, dass wir uns das besser vorstellen können und dann eben sozusagen auch selbst anfangen, Angst um die Bäume zu haben. Und das ist vielleicht der Punkt, der da sehr wichtig ist. Aber er sagt noch nicht, ob Bäume selbst Angst haben, ob das überhaupt ein Konzept ist. Sie merken daran, wie viele Worte ich brauche, um dann ranzukommen, dass das wirklich schwierig ist, zu konzeptualisieren. Und ich finde es aber eigentlich gerade gut zu zeigen, wie kompliziert das ist. Denn Jens Söntgen, den ich gerade erwähnt habe, zitiert da Hans Jonas, der eben sagt, Tiere und Pflanzen oder auch Tiere, Menschen und Pflanzen unterscheiden sich eben dadurch, dass Pflanzen gar keine Angst haben können. Die sind einfach zu langsam dafür. Die sind zu langsam und die können nicht wegrennen. Und wer nicht wegrennen kann, kann auch keine Angst haben. Und ich glaube aber, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass sozusagen, vielleicht kann man Angst viel besser konzeptualisieren, wenn man sie durch Pflanzen denkt. Und das ist ja meine Grundbehauptung. Man kann überhaupt alles besser verstehen, wenn man es einmal durch Pflanzen gedacht hat. Das sagt auch Emanuele Kocher, Michael Marder sagt das auch. Also ich bin da in guter Gesellschaft. Aber tatsächlich wäre die Idee, wenn man in größeren Zeitskalen denkt, ja, also denken Sie an eine Eiche, die ist nach 300 Jahren überhaupt erst erwachsen, wenn man das überhaupt sagen will. Welche Rolle würde das da spielen, irgendwie in Generationen zu denken? Andersrum kann man aber natürlich auch sagen, wenn wir bei der Eiche bleiben, wenn man jedes Jahr tausende Früchte produziert, was ein unfassbarer Energieaufwand ist, von dem man nur erwarten kann, dass wenn überhaupt 3 davon vielleicht zum Wachsen kommen, dann ist ja auch dieser Überfluss, den Pflanzen an jeder Stelle produzieren, eben nicht sozusagen eine gezielte Vorsorge, sondern vielleicht auch, ja, vielleicht so eine Art, oder könnte man das interpretieren als so eine Art Angstreaktion, ja, dass vor lauter Angst, dass gar nichts weitergeht, man einfach so einen unglaublichen Überfluss produziert. Und trotzdem würde ich davor warnen, an der Stelle unsere akuten Ängste auch damit so eng zu schalten, weil ich glaube halt, akut ist kein Konzept, was für Bäume Sinn macht. Das Interessante an der Beschäftigung mit Bäumen und Pflanzen ist ja, dass wir eben nicht von uns absehen können. Und wenn man sich Bäume dann eben nochmal anschaut, dann kann man eben auch zurückgehen auf die Frage, woher kommt denn bei uns Menschen sowas wie Zukunftsangst? Ich weiß auch gar nicht, ob ich Tieren eine Zukunftsangst unterstellen würde zum Beispiel. Und ich würde behaupten, die kommt eben daher, dass man sich überhaupt Zukunft als etwas vorstellt, was zu Ende sein kann. Ja, also ich meine, sie brauchen auch keine Zukunftsangst zu haben, wenn sie sicher sein können, dass sie danach in irgendeine Art von Jenseits gelangen, in der Leben dann eben nicht mehr in Frage steht.
doesn't frighten me. I wrote this poem for all children who whistle in the dark and who refuse to admit that they're frightened out of their wits. Shadows on the wall, noises down the hall, life doesn't frighten me at all. Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud, that doesn't frighten me at all. Mean old mother goose, lions on the loose, they don't frighten me at all. Dragons breathing flame on my counterpane, that doesn't frighten me at all. I go boo, make them shoot, I make fun, way they run. I won't cry, so they fly. I just smile and they go wild. Life doesn't frighten me at all. Tough guys in a fight, all alone at night. Life doesn't frighten me at all. Panthers in the park, strangers in the dark, no. They don't frighten me at all. That new classroom where boys all pull my hair, they don't frighten me at all. Kissy little girls with their hair in curls, they don't frighten me at all. Don't show me frogs and snakes and listen for my screams. If I'm afraid at all, it's only in my dreams. I have got a magic charm that I keep up my sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. Life doesn't frighten me at all, not at all, not at all. Life doesn't frighten me at all.
Gespenster-Podcast. Eine Psycho-Thriller-Serie über schwierige Gefühle.